Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Es ist das letzte Mal, dass darüber in einer Predigtreihe gepredigt werden soll, also merken Sie sich's bitte für den Rest des Lebens, was Sie heute hören. Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um dich und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, sondern lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wohin wird hier nicht verraten, aus gutem Grund. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer auf dieser Welt hier lebt, der sollte zunächst 2 Dinge sehen, verstehen und bejahen. Das erste, unsere Welt ist nicht vollkommen. Das zweite, unsere sichtbare Welt ist nicht die einzige Wirklichkeit. Unsere Welt ist nicht vollkommen. Das merken wir an allen Stellen. Das merken wir daran, dass es Leid gibt in ganz vielfältiger Weise. Konflikte, Spannungen, Ungerechtigkeiten, Krieg, Krankheit, Tod und manches andere. Natürlich arbeiten wir ständig daran, dieses Leid zu verringern oder zu besiegen. Aber die Wahrheit ist, das eine wird beseitigt und etwas anderes tritt an seine Stelle. Alte Ungerechtigkeiten werden von neuen abgelöst. Alte Krankheiten von neuen. Jeder positive Fortschritt bringt auch neue negative Dinge. Es ist richtig, dass wir gegen das Leid kämpfen. Das müssen wir tun. Aber wir werden nie eine von Leid befreite Welt schaffen können. Leid gehört in diese Welt. Und auch der Christ ist davon betroffen, wie alle anderen. Gegen manche Formen des Leides kann er sich vielleicht besser wehren als Ungläubige, aber es kommen für ihn auch neue Formen des Leidens um des Glaubens willen hinzu, also Zweifel oder Anfechtungen, Ungerechtigkeiten, Spott, Verfolgung und so weiter. Leid gehört zu dieser Welt, weil und solange sie unter der Herrschaft des Bösen steht und es Sünde gibt. Die Christen damals in der Apostelgeschichte litten zum Beispiel unter der Staatsmacht. Christen wurden verfolgt, sie wurden misshandelt, gefangen gesetzt, enteignet, sie verloren den Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Eine vorläufige Krönung des Ganzen: Jakobus, der Bruder des Johannes, einer der 12 Apostel und Jünger, wurde hingerichtet, geköpft, enthauptet. Warum? Ich weiß es nicht. Hatte die Gemeinde nicht genug gebetet? Vielleicht, aber davon steht hier nichts. Vielleicht konnten auch die Gebete der ersten Christen diese erste offizielle Hinrichtung von Staats wegen nicht verhindern. Wie haben nun die Christen auf diese Misshandlungen und diese Hinrichtungen reagiert? Steht nicht da. Auch Johannes, also der Bruder des Jakobus, der hingerichtet wurde, da kommt ja später noch im Neuen Testament öfter zu Wort, hat einiges geschrieben. Er hat nie darüber ein Wort verloren, was mit seinem Bruder passiert ist. Nie. Keine Empörung, keine Beschwerde oder Bitterkeit, kein Selbstmitleid, auch kein Stolz auf das Märtyrertum. Wie kommt das? Ich denke daher, sie wussten, was wir auch wissen sollten und müssen, diese sichtbare, unvollkommene Welt ist nicht alles. Gott steht über allem, auch über dem Leid, selbst wenn das über unseren Horizont geht und über unser Vermögen. Und weil Gott über allem steht, deshalb fürchteten sie Gott über alles, fürchteten zuerst Gott und nicht das Leid. Das heißt, sie hatten vor Gott mehr Respekt als vor dem Leid. Und sie vertrauten Gott in allem. Und sie wussten, wer Gott vertraut, wird erfahren, Gott wendet denen, die ihn lieben, alles zum Guten, entweder jetzt schon oder in der Ewigkeit. Und von daher war für den Jakobus die Hinrichtung nicht das Schlimmste, was ihm passieren konnte, sondern in gewisser Weise vielleicht sogar das Beste. Denn auf diese Weise war er schneller als die anderen bei seinem Herrn, für den er ja gelebt hat. Und etwas Besseres kann man einem Menschen doch gar nicht wünschen, wenn man es aus der Perspektive der Ewigkeit betrachtet. Ansonsten kann man diese Sicht natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn diese Welt das Einzige wäre und das Leben jetzt. Dann wäre das völliger Blödsinn, was ich eben über Jakobus gesagt habe. Aber biblisches Denken ist so, dass die ewige Wirklichkeit Gottes und die unsichtbare Wirklichkeit überhaupt den höheren Rang hat. Und die Perspektive der Ewigkeit kann aus einem Minus einen Plus machen. Auf das Leid fällt ein ganz anderes Licht, wenn wir es im Licht der Ewigkeit sehen lernen. Und das ist eine entscheidende Hilfe im Umgang mit dem Leid und zu dessen Bewältigung. Aber ist das jetzt nicht die berühmte Vertröstung auf das Jenseits? Macht das nicht passiv? Bedeutet das nicht Resignation? Ich muss alles so hinnehmen, kann nichts machen? Nein, das Gegenteil ist richtig. Die ersten Christen haben nie resigniert, nie. Und das sehen wir beim Nächsten. Der nächste Einfall des Herodes war ja, den nächsten Leiter der Christen, den Petrus, einzulochen und anschließend ebenfalls einen Kopf kürzer zu machen. Ließen die Christen nun den Kopf hängen? Ach, wir konnten schon bei Jakobus nichts machen. Jetzt müssen wir wieder ohnmächtig zusehen. Es kommt ja ohnehin alles, was kommen muss. Kann man nichts machen? Nichts. Nichts von dem. Sie wurden sehr, sehr aktiv. Und zwar in einer Weise, wie wir in unserem Ort und in unserer Gemeinde nicht unbedingt aktiv werden. Was wir können, ist ja richtig arbeiten. Zur Not im Drei-Schichten-System. Was die Gemeinde damals konnte, in der Not und auch sonst, war im Drei-Schichten-System beten. Und das ist keineswegs weniger anstrengend als arbeiten, aber dafür manchmal wirksamer. Also, die Gemeinde ließ nicht den Kopf hängen, sondern sie schaute auf zu ihrem Herrn. Beten hieß damals nach oben schauen, lesen wir dort. Die haben nicht nach unten geguckt, wie schlecht es uns geht. Sie schauten nach oben, wo der Herr ist. Und sie beteten jetzt erst recht. Übrigens die Gemeinde, nicht nur der Pfarrer oder die Apostel oder Diakone. Sie trafen sich in den Häusern, wo sie wohnten, und hier an diesem speziellen Tag oder in dieser speziellen Nacht war die Gemeindeleitung gar nicht dabei, denn die musste ja hinterher von den Erlebnissen informiert werden. Also die ersten Christen beteten, bis sie Ergebnisse sahen. Und sie ließen sich von schweren Erfahrungen und scheinbaren Misserfolgen nicht entmutigen. Und nur so konnten sie zu neuen Erfahrungen durchdringen, wie wir es hier eben gelesen haben. Und anders kommen wir auch nicht weiter. Also wie ist das zum Beispiel mit dem Gebet für Kranke? Wenn ich in meine Bibel schaue, dann macht sie Mut, um Heilung zu beten und auch Kranken die Hände aufzulegen, sie zu segnen, damit sie gesund werden. Und was passiert da, wenn wir das machen? Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe mal einen krebskranken Freund recht intensiv begleitet. Eine Thrombose, die er damit hatte, verschwand auf Gebet hin ganz schnell. Aber der Krebs blieb und er starb. Ich kenne Erfahrungen, wo auf Gebet hin Besserung oder Heilung eintritt. Und ich kenne Erfahrungen, viel zu viele, wo scheinbar überhaupt nichts passiert. Erklären kann ich das nicht. Ich kann es nicht erklären. Warum mal so und mal so? Ich weiß es nicht. Soll man das jetzt lassen mit dem Gebet für Krankheit? Nein, sondern erst recht weiter beten und das tun, was die Bibel sagt. Nur so können wir zu neuen Erfahrungen durchbrechen. Was war denn nur die Wirkung des Gebetes der ersten Christen für ihren Petrus? Eine erste Wirkung: In der Nacht vor der geplanten Hinrichtung schlief Petrus fest wie ein Bär im Winterschlaf. Angekettet zwischen den Soldaten schlief er. Was würden wir wohl in so einer Lage tun? Wir brauchen doch schon in der Nacht vor einer Gallenoperation eine Beruhigungsspritze. Ich vermute, wir hätten diese Nacht sehr aufgeregt und schlaflos oder mit Albträumen und Horrorträumen zugebracht. Petrus schlief wie ein Bär. Er war geborgen in seinem Gott, der Herr über alles Leid ist und über allem steht. Und so konnte er sich in seinem Tiefschlaf wunderbar erholen. Und zwar derselbe Petrus, der in einer anderen Nacht aus Angst vor einer Reinemachfrau, einer Sklavin, seinen Herrn Jesus verleugnet hat. Derselbe Petrus. Der hatte kein Bärenfell, der hatte keinen Bärenmut. Aber er hatte den Beistand des Heiligen Geistes und er hatte die Gebete der Gemeinde an seiner Seite. Die zweite Wirkung war eine Befreiungsaktion, diesmal nicht vom israelischen Geheimdienst, sondern vom himmlischen. Da genügte einer, ein einziger, himmlisches Kommando. Es gibt, wie gesagt, nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die unsichtbare. Da gehören Engel dazu, heute genauso. Und einer von ihnen tritt ein ins Gefängnis, er braucht dazu keine Schlüssel, und es wird hell. Aber Petrus schläft so fest, dass er nichts merkt. Selbst der Engel hat Mühe, diesen Mann in Gang zu treten oder zu kriegen. Er kriegt einen Faustschlag in die Seite, offenbar ziemlich heftig. Und dann musste er wie einem verschlafenen Kind, das noch voll im Tran ist, alles einzeln ansagen. Aufstehen, komm, zieh dich an, na, die Schuhe auch noch, und jetzt den Mantel bitte, na, komm doch endlich, komm mir doch mal hinterher, und so. Vielleicht können wir das alles gar nicht richtig fassen, Petrus konnte es auch nicht, und die betende Gemeinde auch nicht. Aber Gottes Handeln ist nicht auf unser Fassungsvermögen beschränkt. Und ich finde das sehr tröstlich, dass die so ernsthaft betende Gemeinde überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass Gott ihr Gebet tatsächlich erhört. Die beteten, ich vermute, um Befreiung und waren überrascht, als die wirklich kamen. Ich denke, da sind uns die ersten Christen recht nahe. Aber was wir von ihnen lernen sollten, ist zu beten wie sie. Denn dadurch können wir auch Überraschungen erleben wie sie. Und dass wir uns nicht entmutigen lassen, wenn unsere Gebete nicht so erhört werden, wie wir es dachten. Siehe Hinrichtung des Jakobus. Reichlich 20 Jahre später starb auch Petrus. Nach allem, was wir wissen, wurde er in Rom auch hingerichtet. Und ich stelle mir vor, wie er dann im Himmel ankommt und dem Jakobus begegnet und wie sie sich dann unterhalten, was nun wohl besser war. Die Hinrichtung unter Herodes damals oder die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis damals. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie sind beide zu dem Ergebnis gekommen, es war für jeden von ihnen genau das Richtige. Es geht nicht immer nach unseren jetzigen Vorstellungen. Es kann sein, es passiert nicht, was wir uns vorstellen und wünschen. Es kann auch sein, es passiert viel mehr, als wir uns vorgestellt haben und gewünscht haben. Das müssen wir Gott überlassen. Unsere Welt ist nicht vollkommen. Leid gehört dazu, auch für Christen. Aber die sichtbare Welt ist nicht das Einzige. Gott ist Herr über das Leid und hat viele Möglichkeiten. Nicht das Leid brauchen oder sollen wir zuerst fürchten, sondern zuallererst den Herrn. Und ihm vertrauen. Er hat viele Möglichkeiten. Und wer das tut, wer Gott so vertraut, der erfährt, er wendet alles zum Guten. Entweder schon in dieser Zeit oder in der Ewigkeit. Unser Vertrauen zu ihm wird sich im Gebet äußern, wo wir Kontakt zu ihm aufnehmen und wo wir mit den Möglichkeiten der unsichtbaren Welt in Berührung kommen. Wer nur diese Welt kennt, kennt oft nur die Arbeit, wenn es sein muss im Drei-Schichten-System. Wer um die unsichtbare Welt und deren Möglichkeiten weiß, der weiß auch, Gebet und wenn es sein muss im Drei-Schichten-System, ist das Wirkungsvollste, was wir tun können, weil Jesus Sieger ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir verstehen deine Wege nicht immer. Aber danke, dass wir deine Wege gehen dürfen und dass sie immer zum Ziel führen. Du kommst mit allen zum Ziel, die sich von dir führen lassen. So dürfen wir dir vertrauen, unabhängig von unserem Wohlergehen. Bitte vergib unseren Unglauben, der an unserer Gebetslosigkeit abzulesen ist. Und schenke durch das Wirken deines Geistes, dass wir die Möglichkeiten des Gebetes ganz neu entdecken, als Einzelne wie als Gemeinde. Berufe dir Beter und Beterinnen, die vor dir stehen und von dir alles erwarten. Danke, dass dann auch die Vollmacht der Gemeinde wachsen wird, dem Leid zu begegnen. Wir bitten dich für Menschen, um deren inneres oder äußeres Leid wir wissen, und nennen dir ihre Namen in der Stille. Bitte tritt du in ihr Leben, richte sie auf, lass sie innerlich frei werden und gib auch äußere Freiheit, Hilfe und Heilung. Bitte segne den Dienst derer, die sich um Leidende kümmern, dass Kopf, Herz und Hände das Richtige entscheiden und tun. So segne bitte auch den Dienst durch die Diakonie, den Dienst der Schwestern und Pfleger, auch den der Ärzte bei uns. Und wir danken dir für die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt und kein Leid mehr sein wird. Hilf uns, jetzt schon immer mehr die Kräfte der zukünftigen Welt zu schmecken und aus ihnen zu leben, zu deiner Ehre. Amen.